Herzlich willkommen, Dr. Anne Busch aus dem Universitätsklinikum Tübingen, Chefapothekerin dort. Vielen Dank, dass du heute da bist, Anne. Wir wollen heute das Thema Medikamente in der Tumortherapie und deren Nebenwirkungen beleuchten. Ja. Anne, vielleicht willst du gerade ganz ins Thema einspringen. Was sind so die Hauptmedikamentengruppen, die man einsetzt in der Tumortherapie?
Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und es gibt natürlich verschiedene Stoffgruppen, die eingesetzt werden, je nachdem, was man für einen Tumor auch hat, ob es ein schnell teilender ist oder langsam teilender. Es gibt zu den Stoffgruppen zählen zum Beispiel die Antimetabolite, alkylierende Zytostatika, die Topoisomerase-Hemmer, Mitose-Hemmstoffe und auch die zytostatischen Antibiotika.
Was machen die alle?
Die haben verschiedene Angriffspunkte. Also Antimetabolite ist vielleicht schon in dem Wort mit drin. Da ist es so, dass falsche Bausteine eingebaut werden und die DNA sich nicht mehr replizieren, also verdoppeln kann. Das heißt, es führt zum Zelltod, gerade bei schnell teilenden Zellen, wie zum Beispiel Tumorzellen. Alkylierende Zytostatika heißt einfach, die haben noch so eine Stoffgruppe dran, die drangehängt wird an die DNA. Auch da kann keine Zellteilung mehr stattfinden. Dann gibt es noch die Topoisomerase-Hemmer. Es gibt ein Enzym, was sozusagen für die Entwirrung der DNA zuständig ist bei der Zellteilung. Und dieses Enzym wird dann gehemmt. Das heißt, die DNA kann nicht mehr entwirrt werden, sie findet sich nicht mehr und dann stirbt die Zelle natürlich auch ab. Genauso bei den Mitose-Hemmstoffen. Mitose ist halt sozusagen die Zellteilung. Und je nachdem, in welcher Phase sich die Zelle jetzt befindet in der Zellteilungsphase, greifen diese Stoffe dann an. Ja. Und auch das führt im Endeffekt wieder zum Zelltod. Die zytostatischen Antibiotika gibt es auch schon sehr, sehr lange. Die gehen natürlich dann auch wieder an die DNA und an die RNA und auch wieder an diese Zellen, die sich teilen. Und auch hier führt es zum Zelltod. Also im Endeffekt greifen sie immer so in der Zellteilungsphase an, ja, und führen halt dazu, dass die Tumorzellen sich nicht mehr weiter vermehren können, ja, und der Tumor dann abstirbt.
Jetzt haben wir das Problem, dass das quasi, wenn ich es recht verstanden habe, alle Zellen, die sich schnell teilen oder an verschiedenen Zellteilungsmomenten setzen die Medikamente an. Warum verwendet man denn solche unterschiedlichen Medikamente?
Genau, da gibt es sozusagen diese Lock-Cell-Kill-Hypothese, die halt besagt, dass die Zellen nicht alle auf einmal in einem Stadium sind. Ne? Die sind natürlich in verschiedenen Stadien der Zellteilung. Das heißt, du musst natürlich auch entweder verschiedene Stoffe anwenden, ja, oder man macht halt verschiedene Zyklen. Ne? Also das heißt, die Tumortherapie geht über mehrere Monate zum Beispiel, dass du alle 2, alle 3 oder alle 6 Wochen einen zytostatischen Stoff bekommst und dadurch natürlich die Zellteilung vermindert wird und dann auch alle Zellen sozusagen in dem Bereich dann auch ergriffen werden und der Tumor dann vernichtet werden kann.
Jetzt haben wir ja die Situation, dass die Medikamente greifen ja alle in der Zellteilung ein. Treffen die vorwiegend den Tumor? Treffen die alle Zellen? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das ist ja das Problem oder sozusagen, das machen die Nebenwirkungen aus, ja, bei der Chemotherapie, weil es natürlich auch Zellen trifft, die sich schnell teilen können. Also zum Beispiel Haarzellen, ja, auch Fingernägel zum Beispiel oder Hautzellen, die werden zum Beispiel dort auch angegriffen, was zu diesem Nebenwirkungspotenzial führt. Ne? Also zum Beispiel zur Mucositis, Stomatitis, das heißt die Mundschleimhaut, Hautentzündung, die hervorgerufen wird, das ist natürlich ein Nebenwirkungsspektrum, was während der Chemotherapie anhält und natürlich auch so lange wie die Heilungsphase dieser Zellen ist.
Ja. Welche Nebenwirkungen gibt es denn so in der akuten, in der Langzeitphase nach diesen Chemotherapeutika, nach diesen Medikamenten?
Also in der Akutphase sind es häufig Übelkeiten, Erbrechen, die auch sehr schnell dann auch eintreten, Fatigue, die eintritt, Mucositis, Stomatitis, halt die Mundschleimhautentzündung, Schmerzen, die natürlich auch tumorbedingt hervorgerufen werden können, Hautveränderungen, akneähnliche Hautveränderungen, Hand-Fuß-Syndrom, Durchfälle, Obstipationen, also Verstopfungen oder Neuropathien, also die Nerven werden dadurch natürlich auch gereizt bzw. geschädigt und dementsprechend können ja auch Nebenwirkungen hervorrufen.
Kann man spezifisch sagen, welche Medikamente welche Nebenwirkungen machen oder ist es sehr allgemein und es ist einfach sinnvoller zu sagen, okay, wir gehen direkt auf die Nebenwirkungen ein?
Also es ist so, dass die meisten chemotherapeutischen Substanzen schon ähnliche Nebenwirkungspotenziale haben. Und natürlich auch kann man sagen, zum Beispiel bei Übelkeit und Erbrechen ist es dosisabhängig. Ja? Also Cyclophosphamid zum Beispiel ist bei einer Dosis über 1000, macht das ein sehr hohes emetogenes Potenzial. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Patient erbrechen muss. Und bei einer geringeren Dosis, die zum Beispiel auch peroral dann appliziert wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ne? Es ist natürlich auch dosisabhängig, aber nicht jedes Chemotherapeutikum macht natürlich den Haarausfall. Da gibt es auch gezielte Substanzen, die das hervorrufen können. Okay. Ja.
Dann fangen wir doch mal an bei Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Was sind denn so Themenfelder, die ein Patient tun kann, um damit gut zurechtzukommen?
Also wichtig ist natürlich, vor der Therapie den Patienten abzuholen, ihn erstmal darüber aufzuklären, dass Übelkeit und Erbrechen aufkommen kann und ihm natürlich auch die Angst nehmen, dass es gewisse Arzneimittel gibt, um das einzudämmen. Ne? Also man kann dementsprechend auch dem vorbeugen, ja, und auch sollte man innerhalb von 2 bis 3 Tagen dann immer noch ein Mittel geben, um Übelkeit und Erbrechen vorzubeugen, weil es kann natürlich auch eine Langzeitfolge sein. Prädisponiert, also Patienten, die über 35 sind, haben eher das Problem mit der Übelkeit und dem Erbrechen. Ist natürlich auch, wenn man Motion Sickness hat oder Reisekrankheit, die neigen dann auch eher dazu. Ist auch die Erwartungshaltung, wenn man Angst vorm Erbrechen hat, dann setzt man sich natürlich unter Druck. Ne? Ist auch hier natürlich die Hilfestellung zu geben, dass es gar nicht schlimm ist. Man kann dem vorbeugen. Und da muss man natürlich auch schauen, ob man jetzt eine Substanz bekommt, die ein hohes emetogenes Potenzial hat. Ne? Und dann schaut man auch, ob man Mono- oder Kombipräparate bekommt und dementsprechend dem vorbeugen kann. Ja.
Ich glaube, was man grundsätzlich vielleicht sagen kann, ist, dass es diese Medikamente, die gegen die Übelkeit und Erbrechen sind, sind ja schon deutlich besser geworden. Und so die Vorstellung, was man früher hatte, dass quasi Chemotherapie immer massive Übelkeit und Erbrechen auslöst, ist häufig der Vergangenheit angehörig, oder?
Genau. Ja. Es gibt unterschiedliche Medikamente, die halt sozusagen die Übelkeit eindämmen können, also die dann appliziert werden können. Es gibt Kombipräparate, also Cortisone, die verabreicht werden können dazu. Oder halt auch die Tetrahydrocannabinol-Präparate, die man ja auch kennt, als Tropfenform, die ja nicht nur appetitanregend wirken, sondern auch halt gegen Übelkeit.
Das heißt, für die Erkrankten ganz wichtig, wenn ich starke Übelkeit bekomme, wirklich auf die Ärzte zugehen. Es gibt noch Medikamentengruppen, die man unter Umständen noch einsetzen könnte.
Und wichtig ist halt auch, was man dem Patienten auch an die Hand nehmen kann, um ihn auch die Angst zu nehmen. Das Problem ist, wenn die Übelkeit da ist, hat man natürlich Angst und auch das Erbrechen wieder zu essen. Ne? Da ist immer ganz gut, dem Patienten zu empfehlen, dass man halt kleine Portionen isst und auch regelmäßig alle 2 bis 3 Stunden etwas leicht Verdauliches und Bekömmliches isst, wie zum Beispiel Haferschleim, auch gekochtes Obst oder Kompott ist sehr, sehr gut verdaulich, dass man im Endeffekt dem Patienten auch wirklich dazu drängt zu essen, weil je weniger isst, desto mehr Säure produziert er vom Magen her, er kann Sodbrennen bekommen und dementsprechend macht das natürlich auch wieder Übelkeit und Erbrechen. Ne? Mhm.
Inwieweit, wir sind ja alles Menschen, wo die Psyche und der Körper eng zusammenlaufen. Was kann man denn da tun, um quasi so diese Angst zu lösen? Oder gibt es da irgendwas, gibt's da Ablenkung?
Ja.
Was gibt es da zu empfehlen?
Genau, also natürlich kann man auch hier als Co-Medikation Psychopharmaka verabreichen. Das wird auch gemacht, um da zu unterstützen. Das ist auch für die Schmerztherapie sehr, sehr gut. Auch bei der Übelkeit hat das sehr gute Effekte hervorgerufen. Allerdings geht man auch heute dahin, dass man sagt, leichte, moderate Sporttherapie, dass man auch dementsprechend Meditation macht, Atemübungen, gezielte Atemübungen durch den Bauch helfen, auch gegen Übelkeit, aber auch Ingwertee kann dagegen helfen oder auf Ingwer Stückchen zu beißen, wenn jetzt keine Entzündung im Mundraum vorkommt, kann man das nur empfehlen. Ne? Auch häufig Tee trinken, ja, Pfefferminztee, weg von Getränken, die mit Zucker angereichert sind oder mit Süßungsmitteln. Was auch helfen kann, um die Speichelproduktion anzuregen, ist zum Beispiel Kaugummi zu kauen. Das sind alles solche Tipps, die man dem Patienten noch an die Hand geben kann.
Das heißt, einfach individuell schauen, was hilft mir,
genau.
Was funktioniert.
Genau.
Aber Abwechslung, mich nicht auf die Übelkeit konzentrieren, genau. Ist schon mal Ein ganz guter Ansatz.
Ja, also vielen hilft auch weißes Rauschen, also weißes Rauschen zu hören.
Was ist weißes Rauschen?
Weißes Rauschen ist, wenn man sich zum Beispiel Ozeangeräusche runterlädt, ja, gibt es bei YouTube oder so, und sich das anhört, das kann auch sehr gut ablenken. Ne? Dann, weil das Problem ist, wenn man jetzt Schmerzen hat oder so, fokussiert man sich natürlich auf dieses Gefühl. Ja? Und dementsprechend gibt man dem auch ganz viel Raum und Platz und konzentriert sich darauf. Also wie bei einer Übelkeit. Ne? Es ist immer ganz gut, wenn man sich einfach ablenkt.
Okay, also die Frage ist, wie kann ich mich persönlich ablenken und wie komme ich dann aus diesem Kreislauf, dass ich Angst vor der Übelkeit habe, dann raus?
Genau.
Übelkeit erbrechen ist so das Hauptthema, was als erstes auftritt. Das zweite ist häufig dieses Fatigue-Syndrom. Da haben wir einen extra Film dazu gemacht. Genau. Gibt es was Allgemeines, was man zum Thema Fatigue sagen kann während der Chemotherapie? Nicht dem Film vorzugreifen, sondern nur so ein allgemeiner Einblick oder
ja.
Teaser.
Fatigue-Syndrom kommt halt sehr häufig bei der Chemotherapie vor. Vor allem bedeutet halt es Dauermüdigkeit. Man ist bei leichten Übungen schon außer Atem, beziehungsweise man hat gar keine richtige Motivation. Hier ist es natürlich auch wichtig, nicht zu sagen, dass der Patient unter einer Depression leidet, sondern wirklich halt einfach fertig ist. Ne? Man hat einfach keine Kraft, und das kommt bei 45-96% der Patienten vor. Während der Chemotherapie kann sich natürlich im Laufe der Chemotherapie auch verbessern, kann sich auch verschlechtern. Das kommt immer auf den Patienten drauf an. Ne? Und dementsprechend können natürlich Außenfaktoren wie die Chemotherapie oder auch der Hormonstatus ja, das begünstigen und bewirken. Man kann aber auch dagegen etwas tun, ja, indem man halt auch hier moderate Sporttherapie macht. Lichttherapie kann helfen. Es können aber auch Supplemente wie zum Beispiel Vitamin D3, Vitamin B12 und B6, wenn man vorher den Vitaminstatus ermittelt, auch dort unterstützen.
Aber da gehen wir detailliert genau. Im Film drauf ein. Als nächste Wirkung hast du vorhin genannt die Mukositis. Mhm. Was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann man dagegen tun?
Genau, Mukositis, Stomatitis ist halt auch die Mundschleimhaut, regeneriert sich halt auch relativ schnell, ne? Und dementsprechend können dort die Chemotherapeutika auch angreifen. Das heißt, es werden sozusagen Radikale freigesetzt, die diese Basalschicht angreifen. Ja, es kommt zu ersten Läsionen, das heißt Öffnungen im Mund. Ja.
Das heißt, schnell die Mundschleimhaut ist einfach schnell teilen.
Genau.
Schnell wachsen und deswegen greift die Chemotherapie an.
Genau, okay. Genau. Und dementsprechend sind da vier Stadien eingeteilt. Im ersten Stadium ist es so, dass es erstmal dazu kommt, dass es diese Radikale bilden, dass diese Basalschicht sozusagen angegriffen wird. Und in der zweiten ist es dann so, dass tatsächlich schon die ersten Läsionen leicht sichtbar sind. Der Patient hat leichte Schluckbeschwerden, kann vielleicht auch nicht mehr so gut essen. Ja. Und bei 3 und 4 ist es halt so, dass es schon wirklich sichtbar ist und der Patient hat wirklich sehr starke Schmerzen. Er kann gar nichts mehr essen in Stadium 4 und auch nichts mehr trinken. Da muss man halt schauen, ob man dann auch über eine Magensonde was gibt. Und das hält halt so lange an, wie die Chemotherapie ist. Wenn die Chemotherapie beendet ist, können sich die Zellen auch sehr schnell wieder regenerieren. Das Problem ist halt, dass dementsprechend auch die Compliance natürlich von den Patienten sinkt. Ne? Weil wenn man nichts mehr essen und trinken kann, das ist natürlich schon ein hoher Leidensdruck. Ne? Aber es ist halt auch nicht so, dass es die ganze Chemotherapie andauert, sondern nur so lange, wie diese Regenerationsphase dieser Zellen ist. Ne? Man kann dem natürlich auch vorbeugen, ja, weil man sollte dem Patienten, vor allem wenn er jetzt eine Strahlentherapie bekommt, dann das sehr, sehr häufig, oder auch im pädiatrischen Bereich, ja, dass man dementsprechend dem Patienten empfiehlt, vorher nochmal zum Zahnarzt zu gehen, zu gucken, ob eine Krone locker ist, ob er irgendwie freies Zahnfleisch hat, dass es behandelt wird, dass sozusagen nicht schon freie Stellen bestehen und dementsprechend vorzubeugen ist. Zähneputzen hilft natürlich, Mundhygiene hilft hier natürlich, auch Zahnseide zu verwenden, dass jetzt keine Essensreste oder offenen Stellen im Mund schon vorhanden sind, und dementsprechend kann man dem auch vorbeugen, ja.
Okay, aber ganz häufig ist es ja so, dass unterschiedliche Therapien diese Mukositis machen.
Ja.
Das ist extrem schmerzhaft häufig, ja. Das heißt wirklich auf die Ärzte zugehen.
Ja.
Das Behandlungsteam muss das wissen, um da entsprechend dann auch Medikamente zu geben. genau, die dann wirklich auch unterstützend sind.
Genau, aber bei der oralen Mukosite ist es halt so, dass man als Prophylaxe auch sozusagen solche Punkte einstellt, wie Rauchen, Alkoholkonsum, ne, weil das natürlich auch hervorrufen kann, gerade beim Raucher. Ja. Lippenpflege ist auch immer ganz gut, weil wenn man einen trockenen Mund hat, weil wenig Speichel zum Beispiel produziert wird, dann leckt man sich natürlich häufig die Lippen und dementsprechend kann natürlich auch Leckekzeme entstehen und die das auch begünstigen können. Ausreichend trinken ist sehr, sehr wichtig, ne? dass der Speichel gebildet wird. Und nach dem Erbrechen ist auch immer ganz wichtig, dass die Zähne geputzt werden. Ne? Bei der Ernährung kann man auch darauf achten, dass man die Mundschleimhaut jetzt zum Beispiel nicht reizt, dass man Schonkost zu sich nimmt, also jetzt keine sauren Sachen zu sich nimmt, wie zum Beispiel Zitronensaft oder so trinkt. Gegartes Gemüse und Obst ist natürlich auch gut, also Kompott und Mousse. Vermeiden von säurehaltigen Lebensmitteln und Getränke wie Tomaten, Zitrusfrüchte, Sauerkraut, eingelegtes Gemüse, Dressing. Die Schleimhäute sollten auch regelmäßig befeuchtet werden. Also hier würde ich Kamillentee, Pfefferminztee auch empfehlen. Eine ganz normale Natronlösung, also Kochsalzlösung, kann man natürlich auch zum Spülen verwenden. Und bei Mangelernährung, also wenn man jetzt zum Beispiel in der Phase 4 ist, dass man wirklich nicht mehr die Ernährung zu sich nehmen kann, weil es halt so stark schmerzt, dann kann man schauen, dass man mit Trinknahrung arbeitet, um dementsprechend entgegenzuwirken, genau.
Das heißt, wenn ich jetzt als Erkrankter merke, mein Mund tut langsam weh, auf die ganzen Ernährungssachen achten, genau. Alles, was reizen könnte, wie Rauchen, Alkohol einstellen, aber auf jeden Fall auch das ärztliche Personal informieren, weil es gibt Dinge, die man auch dagegen tun kann, wenn es aufgetreten ist.
Ja.
Was kann man dagegen tun, wenn es bereits so ist, dass wirklich eine Mukositis besteht?
Genau, dann kann man halt schauen, dass man entweder Mundspüllösung dann tatsächlich dort anwendet. Ja, zum Gurgeln sollte nichts Reizendes sein, sollte natürlich auch desinfizierend wirken. Meistens auch so, dass sich dann Mundsor bildet, weil die Schutzschicht halt auch weg ist. Das heißt, dann arbeitet man natürlich mit antimykotischen Substanzen
also zum Spülen. Also so sind Pilze?
Genau, das sind halt sozusagen eine Pilzinfektion im Mund, ja, was natürlich auch hervorgerufen werden kann. Das führt natürlich auch wieder zur Mundtrockenheit. Dementsprechend auch zum schlechten Geschmack und auch Geruch im Mund. Ja. Hier kann man auch vorbeugen, indem man halt Tees trinkt, ja, die nicht gesüßt sind. Und wenn jetzt zum Beispiel die Läsion schon weiter fortgeschritten ist, dann empfiehlt sich natürlich eine Dexpanthenol-Gurgellösung, um das sozusagen zu schützen. Und dann gibt es noch dementsprechend auch künstlichen Speichel, den man verwenden kann, weil Mundtrockenheit ist auch eins der Hauptsymptome der mukositis Stomatitis. Und dementsprechend kann man dem auch entgegenwirken.
Das heißt, als Erkrankter habe ich dann quasi, mein Mund tut weh, Schleimhäute sind geschwollen. Auf welchen Zeitraum muss ich mir einstellen? Das heißt, ich gehe auf das ärztliche Personal zu, bekomme Medikamente, Schmerzmedikamente wahrscheinlich auch und Medikamente, die es dann verbessern sollen.
Genau.
Wie lange dauert dieser Zustand?
Genau, also nach einer Chemotherapie kann es von Tag 5 bis 10 ungefähr danach anfangen, ne, dass sich diese Läsionen zeigen, also diese Schäden im Mund und auch die Schmerzen natürlich losgehen. Bei der Bestrahlung so nach 3 bis 5 Wochen und zwischen 10 und 14 Tagen ungefähr nach Absetzen ist das noch sozusagen, dass die Mukositis abheilt, aber es wird auf jeden Fall von Tag zu Tag besser, weil die Zellen sich natürlich sehr, sehr schnell teilen. Ne.
Okay, aber es gibt die Situation, wo man wirklich auf eine künstliche Ernährung auch gehen muss, weil das quasi schon so beeinträchtigt
genau, ist. Genau, dass es sehr fortgeschritten ist, genau. Okay. Weil halt auch die natürliche Mundschutzbarriere auch weg ist. Dementsprechend können natürlich auch Bakterien eindringen, was der schlimmste Fall ist. Aber dementsprechend kann der Arzt auch handeln. Also es ist jetzt nicht so, dass der Patient jetzt darunter leiden muss und kann dann jetzt 5 bis 10 Tage nichts essen, sondern man interveniert natürlich dann immer ad hoc.
Okay, das heißt, wenn ich in der ambulanten Behandlung bin, auf jeden Fall auf das ärztliche Team zu gehen.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen alle Symptome dem ärztlichen Team auch mitteilt, ja, weil es zu verheimlichen bringt niemand etwas, ja, und dementsprechend kann man dann auch mit Medikamenten dagegen steuern.
Jetzt, wenn man von dieser Mundschleimhaut weggeht, wir haben im ganzen Verdauungstrakt ja auch noch Schleimhäute und da gibt es ja auch immer wieder Probleme mit Durchfall auf der einen Seite, auf der anderen Seite Verstopfung, Obstipation. Was sind da so die Themenfelder, die man dagegen tun kann? Mit was muss man rechnen?
Ja, also das ist natürlich ganz patientenindividuell. Jeder verträgt das natürlich auch anders und dementsprechend kann man auch intervenieren. Also gegen Durchfall gibt es verschiedene Arzneimittel, die man applizieren kann. Man kann natürlich auch schauen, dass man hier sozusagen auch Schonkost isst und dem vorbeugen kann. Ja, also geriebener Apfel zum Beispiel, Pektin, das ist so ein Hausmittelchen, was man nehmen kann. Auch Kamillentee, was natürlich auch so ein bisschen beruhigt. Bei Obstipation, bei der Verstopfung ist es natürlich so, dass man ballaststoffreiche Ernährung zu sich nehmen sollte und natürlich auch viel trinken sollte, na, damit dann dementsprechend die Verstopfung nicht nur arzneimitteltechnisch aufgelöst wird, sondern auch natürlich von der Ernährungsseite her angegriffen wird. Genau.
Aber man muss einfach wissen, verschiedene Therapien können das einfach machen, genau. Und einfach darauf achten, dass man regelmäßig Stuhlgang hat und das dann auch genau. Entsprechend...
Wird auch immer abgefragt, also sowohl in der stationären Behandlung als auch im ambulanten Setting, dass halt die Pflege oder auch die Ärzteschaft fragt, ob hier das auch regelmäßig der Stuhlgang stattfindet.
Neben diesem Magen-Darm-Trakt gibt es ja immer wieder Hautveränderungen. Was sind da so die wichtigen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Chemotherapeutika?
Also bei der Haut ist es natürlich auch, Hautzellen, die teilen sich auch relativ schnell. Ne? Dementsprechend haben viele Chemotherapien dort auch Einfluss. Also es kann zu Alopezie, also zum Haarausfall kommen, Nagelveränderungen, ja, dass die Nägel sich zum Beispiel verformen oder verfärben. Hand-Fuß-Syndrom, können wir gleich nochmal drauf eingehen, akneähnliche Formen, die hervorgerufen werden und auch allergische Reaktionen sind möglich. Ne? Das sind alles Bereiche, die dann sozusagen die Haut betreffen bei einer Chemotherapie.
Das Hand-Fuß-Syndrom ist ähnlich wie bei den Kindern, diese Infektionskrankheit, oder was ist das?
Nee, das ist tatsächlich was anderes. Das heißt, wenn über den Schweiß jetzt aus der Chemotherapie Substanzen oder Stoffe freigesetzt werden, die sozusagen auch Radikale bilden, führen dazu, dass es Hautläsionen gibt. Also das heißt, die Haut sich ablöst von den Händen und Füßen. Es gibt Blasenbildungen, die aufgehen, ja, und dementsprechend natürlich dem Patienten Schmerzen bereiten. Ne? Also die füllen sich dann auch mit Flüssigkeit, sind rot und jucken am Anfang und am Ende sind sie dann schmerzhaft, ne? Bis zur Abheilung dann auch.
Gibt es da was man gegen tun kann?
Genau. Also da ist natürlich auch, weil es meistens beim Juckreiz ist so, kann man natürlich auch ein Cortison verabreichen, cortisonhaltige Präparate dem Patienten geben. Um die Haut zu pflegen, gibt es natürlich harnstoffhaltige Salben, die sozusagen die Feuchtigkeit in der Haut auch halten und auch spenden. Ja? Und dementsprechend kann man sozusagen die Haut pflegen und die Areale dann auch wieder zum alten Zustand bringen in kurzer Zeit, ja.
Okay, und das Ganze ist wahrscheinlich auch schmerzhaft, das heißt Schmerzmedikamente?
Schmerzmittel auf jeden Fall, okay. Können dann auch appliziert werden, dass man dementsprechend, je nachdem, auf was der Patient halt anspricht, dann Schmerzmedikamente auch dazu gibt, ja.
Eine Nebenwirkung ist ja auch immer wieder so diese Nervenschädigungen. Mhm. Da gibt es zwei verschiedene Sorten, vielleicht kannst du da noch kurz darauf eingehen.
Genau, da gibt es ja einmal die akute Folge von der Chemotherapie, das ist die Polyneuropathie. Das heißt, dass die Reizweiterleitung sozusagen geblockt ist oder nicht richtig funktioniert. Das heißt, der Patient hat ein Kribbeln, Pieksen, Brennen in den Gliedmaßen, in den Fingern, ja, in den Zehen. Das kann natürlich dann auch wieder weggehen, wenn die Chemotherapie beendet ist. Und dann gibt es natürlich auch die Langzeitfolge, das ist die Neurotoxizität. Das heißt, wenn die Chemotherapie, also die Substanz, sich im Rückenmark oder im Gehirn ansammelt und dann dementsprechend Langzeitfolgen hervorruft, wie diese Kribbelparästhesien in den Händen und auch in den Füßen und kann natürlich auch Allodynie, also zum Beispiel ein Schmerzsyndrom hervorrufen. Das kann auch wieder weggehen, das dauert nur ein bisschen länger wie bei der Polyneuropathie.
Okay, zur Polyneuropathie gibt es auch noch einen Film, das heißt, alles, was ausführlich ist zu diesem Film, da wird auch noch mal genauer erklärt, was kann ich dagegen tun, was hilft, genau. Was sind die Hintergründe. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, das waren die wichtigsten Begleiterscheinungen, Nebenwirkungen im Rahmen der Tumortherapie. Vielen Dank dir, dass du hier warst und uns damit reingenommen hast.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gebracht, um hier meinen Beitrag zu bringen. Und ja, danke schön.
Dankeschön.